Schönen guten Morgen. Moje. Das war also die Ansage. Und jetzt kommt der Frank Wehner mit der Predigt. Oh, blauer Himmel. Fantastisch. Herr Jesus, wir danken dir einfach dafür, dass du da bist und dass du Menschen leidenschaftlich liebst. Ich danke dir dafür, dass du deine Hand ausgestreckt hältst, um Menschen zu begegnen, Menschen einzuladen, das Herz Gottes kennenzulernen, Menschen einzuladen, Teil der Familie Gottes zu werden. Danke dafür. Danke dafür, dass es ein richtiges Abenteuer ist, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Und deshalb schauen wir auf dich hier heute Morgen, den Anfänger und zum Zielbringer des Glaubens. Danke für dein Wort. Du segnest dein Wort an uns. Amen. Es gibt eine neue Predigtserie und ich habe sie einfach mal so genannt, Homeland. Es geht mir um das Zuhause, Stichwort Zuhause. Ihr müsst nicht so die Augen verkneifen, da steht jetzt nichts Wichtiges drunter. Ne? Home is where the story begins. Ja? Also Zuhause ist, wo die Lebensgeschichte beginnt. Passt zum Muttertag. Genau. Und ein Thema, das uns immer wieder so beschäftigt ist und was mich auch immer wieder so herausfordernd beschäftigt, ist das Thema Kultur. Und gerade in einer Zeit, wo sehr viele Völkerwanderungen und Vermischungen stattfinden wie in unserer Zeit, ist das Thema Kultur auch nochmal ein spezielles Thema. Kulturen haben Zeiten gehabt, wo sie in einer bestimmten Region gewachsen sind. Und wenn so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen, dann vermischen sich Kulturen, dann findet man manche Sachen komisch und fremd, vielleicht sogar abstoßend. Manche inspirieren und sind interessant, manches kann man annehmen. Und es ist immer wieder so eine Herausforderung. Und nebenbei merken wir einfach, ja, die Welt ist einfach anders geworden. Ja, nicht nur ethnisch gesehen, sondern auch was die Gesellschaft angeht. Ja, früher, da gab es eine klare Einteilung, da gab es eine Unterschicht, eine Mittelschicht, eine Oberschicht und alles war irgendwie klar, relativ zumindest. Ja. Und heute spricht man nicht mehr von den Schichten, sondern spricht von Milieus und alles ist irgendwie durcheinander. Es ist alles irgendwie vermixt und ist alles irgendwie ziemlich, wirkt auf den ersten Blick ziemlich chaotisch. Und Leute, die vielleicht früher von ihrer, je nach Kultur und Herkunft, überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt haben, wenn sie sich in einem bestimmten Milieu befinden, haben sie plötzlich super Gemeinschaft miteinander, weil sie ähnliche Werte teilen. Manches ist aber auch irgendwie beunruhigend und wo man nicht weiß, wo führt das hin? Und diese Verunsicherung, die merkt man ja auch dann in unserer Gesellschaft, auch gerade durch diese ganze Thematik, wie geht man mit Flüchtlingen um, mit fremden Kulturen um. Da sage ich uns ja nichts Neues, was das auch für eine Herausforderung ist, für eine Gesellschaft mit diesen Themen umzugehen. Kürzlich habe ich einen Artikel gelesen in der Zeitung, den fand ich auch etwas herausfordernd, um nicht zu sagen ziemlich beunruhigend, wo es um das Thema Sexualität geht und berichtet wurde von einer 22-Jährigen, die schon 18 verschiedene Sexpartner hatte. Ein Thema, was wir natürlich nicht so gerne hier so adressieren, aber in diesem Artikel ging es darum, dass das irgendwie ein Trend ist in manchen Bereichen, dass Leute um die 20, junge Erwachsene um die 20, im Schnitt 10 verschiedene Sexualpartner hatten. Und ein regelrechter, wie soll ich mal sagen, das ist normal, völlig normal. Und du wirst komisch angeguckt, wenn du das gar nicht nachvollziehen kannst und verstehen kannst. Stichwort Kultur. Was entwickelt sich da für eine Kultur? Was steckt dahinter? Kultur hat ja immer was mit Werten zu tun. Welche Werte stecken dahinter oder welche Werte fehlen vielleicht? Interessant ist, wenn man das Thema Kultur nochmal von einer anderen Perspektive betrachtet. Zum Beispiel, wie Eroberungen stattgefunden haben. Wir leben ja in einem Land, was verhältnismäßig weit weg ist von Rom, aber die Römer, die haben ja große Teile von Europa beherrscht. Ja, ihr Weltreich, ihr Reich, ziemlich weit ausgedehnt vom Norden bis zum Süden, beziehungsweise umgekehrt vom Süden bis zum Norden hoch und. Und wenn du so Berichte darüber mal schaust, so Dokumentationen oder auch was liest, fällt so eine Sache auf, die echt interessant ist. Was häufig bei vielen Dokumentationen im Vordergrund steht, ist ja so die militärische Vorgehensweise, die Struktur, die Ordnung, die Strategie, die sie hatten, diese militärische Schlagkraft. Aber das ist nicht das ganze Geheimnis. Das ganze Geheimnis ist nämlich, was nach dem Militär gekommen ist. Nämlich in dem Moment, wenn die Römer ein Gebiet erobert hatten, militärisch gesehen, haben sie Leute in dieses Gebiet geschickt, die die römische Kultur vor Ort etablieren sollten. Diese Leute nannte man übrigens Gesandte oder Apostel. Interessant, gell? Apostel waren Gesandte, ein Apostel heißt nichts anderes als ein Gesandter, die den Auftrag hatten, diese römische Kultur in diesen Gebieten zu etablieren. Und das war letztendlich die Kraft des Römischen Reichs. Nicht allein die militärische, die Eroberungsfähigkeiten, sondern die Kultur. Und ich glaube, dass es uns gut tut, auch als Christen nochmal neu über dieses Thema Kultur nachzudenken. Ja, wir denken eher, oder nicht wir, aber viele denken, Hauptsache wir evangelisieren aktiv. Das ist ungefähr so wie wir machen, jetzt hätte ich beinahe gesagt Kreuzzüge. Okay, schlechter Scherz. Aber so, wir machen so evangelistische Eroberungsfeldzüge. Aber dann, die Kraft dahinter kommt durch die Kultur, die wir leben. Und ich bin zutiefst, wirklich zutiefst, bis in die letzte Zelle, von da unten bis ganz in jede Haarspitze, zutiefst davon überzeugt, dass das immer noch eine unserer größten Baustellen ist in der Christenheit überhaupt. Ich habe die Tage ein Video gesehen im Facebook von so einem tanzenden katholischen Priester. Vielleicht hat das jemand von euch auch gesehen. Es ging so ziemlich durch. Und ich habe das schon ein paar Mal gesehen und als ich das die Woche nochmal gesehen hatte, habe ich gesehen, wie viele Kommentare da drunter standen. Ich dachte, okay, ich lese normalerweise diese Kommentare nie, die interessieren mich nicht, finde die einfach, okay, anderes Thema. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich die mal lesen. Und ich war schockiert, ich muss ehrlich sagen, schockiert. Schockiert, was Leute da einschreiben. Von Begeisterung, oh toll, super, Beispiel für Freude und so weiter. Und dann andere, die dann regelrecht dieses Ganze verteufelt haben, der führt die Leute direkt in die Hölle. Ich dachte, meine Güte, woher wissen die das? Den kennen die noch nicht mal. Ja, und was mich dabei so schockiert hat, ist so diese Härte. Diese Härte im Verurteilen und Abkanzeln, wie negativ das ist. Und ich glaube nicht, dass das eine Kultur ist, die einladend ist. Ich glaube nicht, dass das eine Kultur ist, die stimmig ist mit dem, wie ich Reich Gottes Kultur verstehe. Wenn du an die Kirche denkst, an Gemeinde, möchte ich dich mal fragen, wovon träumst du? Kirche ist ja nun mal einmal der Stützpunkt, möchte ich mal sagen. Die Basis, der Stützpunkt, wo Reich Gottes verankert ist. Ja, wenn Jesus seine Jünger lehrt, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hat er eine ganz klare Diesseitsorientierung etabliert. Das Reich Gottes, beim Reich Gottes nicht darum geht, um einen Himmel irgendwann mal, um ein Thema, ein Kapitel, was irgendwann mal beginnt, sondern hier und jetzt und heute. Und viele kennen vielleicht auch diesen Spruch aus dem Propheten Jeremia, was heißt Spruch, diese Ansage von Gott, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft, in der persischen Gefangenschaft war. Und da sagt Gott zum Volk Israel, ihr kennt wahrscheinlich die meisten Bibelkenner, sag ich mal, die kennen diesen Spruch, suchet der Stadt Bestes. Und in diesem Text heißt es, sagt Gott eigentlich, Leute, baut Häuser, pflanzt Gärten an, gründet Familien und so weiter. Und man könnte jetzt meinen, okay, Moment mal, die sind in der Gefangenschaft, die warten darauf, dass sie endlich wieder nach Hause kommen. Ja? Koffer ist schon gepackt, wann darf es losgehen? Wann dürfen wir wieder nach Hause? Und diese Mentalität haben auch manchmal Christen, so diese Mentalität, der Koffer ist gepackt, wir sind ja hier eigentlich nur Gäste und Fremdlinge auf diesem Planeten und warten, dass wir endlich nach Hause können. Und Gott sagt, nee, nee, pack mal deinen Koffer wieder aus und jetzt lebe mal hier und jetzt. Ja, such und sucht den Frieden der Stadt, suche der Stadt Bestes. Und das ist ein Herzensanliegen Gottes, was Gott verwirklicht sehen will in der Kirche, in der Gemeinde Jesu. Dein Reich komme, wie im Himmel, so in unserem Umfeld, da, wo du lebst, in deiner Familie, da, wo du lebst, auf deinem Arbeitsplatz, wo du studierst, in der Schule, in deiner Community, wo du wohnst, deiner Straße. Wovon träumst du? Wenn ich Kultur entwickeln will, brauche ich eine Perspektive. Vision zu haben, ist ein total wichtiger Punkt. Was ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht bauen. Und offensichtlich ist unsere Rolle dabei doch von großer Bedeutung. Weil Gott tut's nicht alleine. Er hat sozusagen einen Vertreter hier auf den Erden genannt, sein Leib, sein Körper. Also wir sind gefragt, wir sind herausgefordert. Und deshalb möchte ich dich einladen, mit mir anzufangen, nochmal neu zu träumen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Ich liebe es, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Hat auch was mit Sehen, sagt er. Sehen, eine Perspektive haben. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, was heißt denn das? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt kindisch werden, sondern das hat etwas damit zu tun, mit dieser Lernbegierde. Wenn du kleine Kinder beobachtest, hier laufen genug rum, kannst du mal beobachten, die sind hungrig, die wollen lernen, die wollen ausprobieren, wollen testen. Ja, wenn wir so ein bisschen überbemüht sind als Väter oder Mütter, dann kommt ganz schnell mal bei manchem Kind, ich kann das, ich will ausprobieren. Ja, so dieser Anfängergeist, dieses Hungrigsein zu lernen, das ist der Punkt. Und ich glaube, dass wir immer wieder neu uns diese Fragen stellen müssen. Warum? Weil wir hängen sehr schnell in Gewohnheiten fest. Und diese Gewohnheiten sind entstanden oft durch Prägungen, die wir haben, durch Bedürfnisse, die wir haben, von denen wir uns wünschen, dass sie begegnet werden, dass ihnen begegnet wird, dass sie bedient werden. Und so haben wir prägt sich so ein gewisses Bild. Wir lesen dann hier auch da mal was. Aber ich glaube, es braucht, das ist normal, das ist bei jedem so. Aber das ist auch nicht verkehrt, sondern der Punkt ist, wenn wir da drin stehen bleiben, dann wird es verkehrt. Und der Punkt ist deshalb so wichtig, immer wieder neu diesen Traum zu träumen. Was ist Gottes Traum? Wie sieht Gott die Church? Wie sieht Gott die Kirche? Was ist dein Traum? Was ist unser Traum, unser gemeinsamer Traum, wo wir sagen, Ja, wir träumen diesen Traum. Das wollen wir verwirklicht sehen. Ich möchte gerne einen konkreten Punkt ansprechen, der immens wichtig ist für eine Familienkultur. Denn so sieht ja die Bibel die Gemeinde Jesu als Familie. Ja, Jesus, unser großer Bruder, und der Vater. Und der Vater hat nicht nur väterliche Züge, sondern der hat auch mütterliche Züge. Muss man ja so am Muttertag auch nochmal betonen. Ne? Warte mal, ich glaube, ich lese euch gerade nochmal einen Vers vor, ja, aus dem Jesaja. Ich finde das so klasse, ich finde das so schön. Jesaja 66, Vers 10. Freut euch mit Jerusalem, jubelt alle in der Stadt, die ihr liebt. Singt alle voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Denn dann werdet auch ihr euch an ihrer tröstenden Brust satt trinken können und euch an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Vers 13. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ich finde das fantastisch. Ich finde, das muss man immer wieder betonen, ja, dass Gott ja den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und als Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen hat. Das gehört zusammen. So, Gott ist nicht nur Vater, hat nicht nur die Vaternatur, er hat auch die Mutternatur. Und genau diese Natur Gottes, diese Vaternatur, diese Mutternatur, die möchte Gott auch irgendwie in der Familie Gottes, in der Gemeinde Gottes wiederfinden. Schlagt vielleicht mal oder lest mal mit mir aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 15. Selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch die rettende Botschaft von Jesus Christus gebracht und dadurch habt ihr das Leben empfangen. Selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Paulus spricht hier bei den Korinthern ein Problem an. Er sagt, ihr habt viele Pädagogen, das ist das griechische Wort, was da steht, Pädagoio. Pädagogen, es gibt so ein paar ältere Übersetzungen, die haben da so richtig kraftvolle Worte noch stehen bei Luther und Elberfelder, in der alten Elberfelder. Ihr habt, da heißt es, ihr habt viele Zuchtmeister, aber keine Väter. Tatsächlich heißt es Lehrer. Okay? Also diese Assoziation, diese emotionale Verbindung, die viele von uns mit Zuchtmeistern haben, ist vielleicht nicht ganz so zutreffend, je nachdem, was das für ein Typ war. Ne? Also ich meine, Pädagogen gibt es viele. Es gibt Sohne und es gibt solche. Ja? Aber interessant ist einfach diese Gegenüberstellung, dass er sagt, okay, ihr habt vielleicht 10.000 oder Tausende von Lehrern, die euch irgendwie was beibringen, aber was ihr eigentlich braucht, ihr braucht Väter und Mütter in Christus. Das ist, was der Familie die Atmosphäre von zu Hause gibt. Das ist, was der Familie die Atmosphäre von Geborgenheit schenkt. Das ist, was der Familie die Atmosphäre von hier darf ich sein, hier darf ich sein, wie ich bin. Und hier darf ich lernen. Hier ist ein Platz, wo ich lerne, wo mich niemand verurteilt, wenn ich einen Fehler mache, wo ich einfach sein darf, wo ich lernen darf, wo ich angenommen bin. Meine Kinder haben mir diese Tage ein tolles Geschenk gemacht. Vatertag gab es früher bei uns nicht so, das ist so in der letzten Zeit irgendwie aufgekommen. Und am Donnerstagmorgen kamen sie alle und wir haben Brunch miteinander gefeiert. Kinder, Enkelkinder. Und das war einfach so eine schöne Runde. Ich habe das Ich habe schon vorhin erzählt, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Lebensphase, aber ich genieße das. Ich finde das so toll. Und ich finde es so toll, wenn meine Tochter dann mit ihrer Tochter so hantiert und sie dazu versucht zu bringen, dies oder das zu tun oder das und das nicht zu tun. Und ich sitze einfach nur da und denke, oh, ist das schön. Aber es ist ein Wert, es ist was Fantastisches, es ist was total Kostbares und Wertvolles. Und zu manchen Zeiten, wir pflegen das ja ganz bewusst, übrigens ist meine Frau, die Ramona, auch gerade in Berlin, um mal auch an einem Muttertag bei ihrer Mutter zu sein. Und das ist einfach so toll zu sehen, wenn Jesus in eine Familie reinkommt, wie viel Heilung geschieht, wie viel Versöhnung geschehen kann. Und das erleben wir. Und deshalb nehmen wir auch bewusst Zeit dafür. Und manchmal, wenn wir dann so zusammenkommen, dann sind vier Generationen miteinander unterwegs. Und das ist doch schön, oder? Vier Generationen, stell dir das mal vor. Ist das nicht fantastisch? Ich liebe das. Familie. Und genau das braucht Gemeinde. Gemeinde braucht Väter und Mütter. Vielleicht nochmal ganz kurz, was zeichnet Väter und Mütter aus? Wenn wir mal vom Biblischen herkommen, da gibt es ja diesen Text im ersten Johannesbrief. Ich habe vor ein paar Wochen darüber ein paar Gedanken uns mitgeteilt. Da sagt der Johannes, ich schreibe den Kindern, denn eure Sünden sind vergeben und ihr kennt den Vater. Dann sagt er, ich schreibe den jungen Leuten, denn sie haben gelernt zu kämpfen, den Bösen zu überwinden und ich habe den Vätern geschrieben, weil sie eben Gott, den Vater, kennen. Es sind so verschiedene Stationen. Und wenn wir das nochmal gerade verknüpfen dürfen mit dem, was ich letzte Woche erzählt habe, Stephen Covey. Ich konstruiere das gerade, okay, ich bin gleich soweit. Ja? So diese erste Phase, die Entwicklung von Menschen in drei Phasen einteilt, sagt, die erste Phase ist die Abhängigkeitsphase. Ja, das ist die Phase, wo ein Kind muss versorgt werden, sonst stirbt es. Ja, es ist abhängig von Eltern, die es versorgen. Und dann gibt es so diese Unabhängigkeitsphase, wo man hineinwächst da drin. Ich kann, ich will und so weiter, sich zu entfalten, sein Ich zu entdecken, die eigene Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit, die Machbarkeit. Ich kann was machen, ich kann was bewegen, erfährt. Ja, und dann gibt es die, bisschen kompliziertes Wort, Interdependenzphase. Das heißt, diese Phase, wo wir merken, wir sind eigentlich alle voneinander abhängig. Und das Spannende ist, wenn man das mal ein bisschen tiefer denkt und versteht, die Abhängigkeitsphase, das sind Phasen, das sind Dinge, die wir manchmal auch ins Erwachsenenleben hineinschleppen. Das ist nämlich die Phase, diese Abhängigkeitsphase, die sagt, du musst bei mir ankommen. Ich habe Bedürfnisse und du musst bei meinen Bedürfnissen ankommen. Und wenn du nicht meine Bedürfnisse bedienst, dann haben wir ein Problem. Und das ist eine Phase, die kann man lange auch als Erwachsener mit sich rumschleppen. Und es gibt Leute, die wachen nie darauf aus. Das ist davon gekennzeichnet. Dann die jungen Leute, das sind die Kämpfer, die gelernt haben, das ist so dieser Drang, sich seinen Platz im Leben zu erobern. Und das ist gut so. Aber der ist leider auch oft mit Konkurrenzkampf verknüpft. Vergleichsdenken. Oh, der kann das besser als ich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder will ich den übertrumpfen oder ich ziehe mich zurück in meinen Minderwert. Ich armer Mensch. So, das ist diese Mittelphase. Und diese Phase der Väter und Mütter, das ist die Phase, wo ich all diese Phasen durchlebt habe, gesund durchlebt habe, nicht mehr in diesem Abhängigkeitsdenken, du musst bei mir ankommen, und nicht mehr in diesem Vergleichsdenken und diesem Kämpfen, meinen Platz zu erobern und sich darin bedroht fühlen, wenn es Schwierigkeiten gibt, sondern da kommt eine Gelassenheit, da kommt ein Friede, da kommt, wie ich eben so beschrieben habe, als ich meine Tochter so beobachtet habe, wie sie... Ja, ich sehe das. Ich muss nicht eingreifen, ich muss nicht irgendwas besser wissen, sondern ich weiß, sie hat was verstanden, was gelernt und sie macht ihre eigenen Erfahrungen. Aber ich bin da, wenn es Probleme gibt. Sofort. Ich bin immer zur Stelle. Ich rede nicht rein, ich sage ihnen nicht, wie sie ihr Leben leben sollen, das müssen sie ja selber wissen und entscheiden. Aber ich bin da, wenn sie Fragen haben. Ich bin da, wenn es Nöte gibt. Sofort. So, Eltern, Väter und Mütter, das sind Leute, die können coachen, die können begleiten, die können die kleinen Kinder fördern, die geben Atmosphäre für Geborgenheit, für Ermutigung, die schaffen Raum für Entwicklung, ohne sich bedroht zu fühlen. Ich freue mich schon auf die nächsten jungen Männer und Frauen, die vielleicht hier irgendwann mal stehen werden und die viel besser predigen werden als ich. Wo ich denke, oh, super. Ja, das ist der Geist eines Vaters, einer Mutter, die Dinge wachsen sehen möchte, die sich nicht bedroht fühlt und sich nicht zu kurz gekommen fühlt, wenn meine Bedürfnisse scheinbar auf der Strecke bleiben. Väter und Mütter prägen eine Gemeinschaft. Und ich möchte uns einfach einladen, ja, was ist dein nächster Schritt? Wo stehst du? Wo stehst du in dieser Entwicklungsphase? Kennst du das, dieses Ding, dass du leicht eingeschnappt wirst, wenn jemand nicht deine Bedürfnisse bedient? Was ist dein nächster Schritt? Kennst du das, dieses Konkurrenz- und Vergleichsdenken? Dieses bisschen Gerangel, seinen Platz zu haben, zu erobern? Und was ist dein nächster Schritt, um zu wachsen als Vater und Mutter? Verstehst du, was Menschen, die neu sind im Glauben, brauchen, ohne sie zu überfordern? Das ist so ein Punkt, wo man merkt, ist jemand ein Vater oder eine Mutter oder ist jemand nur ein Lehrer? Weil die Lehrer neigen fast alle dazu, die kleinen Babys zu überfordern. Mit einem Haufen von Regeln und was man tun darf und was man nicht tun darf. Das sind keine Leute, keine Väter und Mütter. Und ich möchte uns einladen dazu, ein wichtiger Teil, wo wir das lernen zu entwickeln, sind unsere Connect-Gruppen. Wir haben unsere Connect-Gruppen neu gestartet. Diesen Donnerstag sind die ersten Gruppen am Start. Und ich möchte dich einladen, auch da teilzuhaben, zu gucken, ey, wo könnte mein Platz darin sein? Wo könnte mein Platz darin sein, Gemeinschaft zu bauen? Gemeinsam mit anderen zu träumen in Bezug auf die Gemeinde. Denn Leben ist Begegnung. Ich finde es manchmal ganz spannend, wenn wir so über das Kommunikationsseminar hier und da reden, was für Ängste da auch manchmal berührt werden. Und das hat ja was mit so einem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Oh, was passiert, wenn ich zu viel von mir erzählen muss? Oh wei. Aber auch da möchte ich gerne uns einladen und ein Stück weit auch herausfordern. Wenn wir eine starke Gemeinschaftskultur haben wollen, dann brauchen wir auch eine gewisse Offenheit, uns aufeinander einzulassen. Eine Bekanntschaft, das kann jeder. Oder naja, stimmt auch nicht jeder, aber viele. Aber sich einander begegnen in der Tiefe, das ist nochmal was ganz anderes. Ich will gerade noch dieses Beispiel von dem Tempel benutzen. Ja, der Tempel, viele kennen das, der hat so drei Bereiche. Da gibt es den Vorhof, dann gibt es das Heiligtum und dann gibt es das Allerheiligste. Und viele Beziehungen, die laufen nämlich so ab, spielt sich alles im Vorhof ab. Komm bloß nicht nah. Das sind Ängste, die uns gebunden halten. Und wenn wir doch Jesus nachfolgen wollen, da hat irgendjemand mal was geschrieben, die Liebe zu erfahren, treibt die Angst aus. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. So, wenn wir Jüngerschaft leben wollen, diesen Veränderungsprozess, dann ist das doch eine klasse Möglichkeit zu wachsen im Glauben. Indem du dich anleiten lässt, wie können wir tiefere Beziehungen gestalten, die kraftvoller sind, die eine andere Dynamik haben. So, wovon träumst du, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander unterwegs sind? Und wir werden jetzt gleich zum Abendmahl übergehen. Und das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, wo wir diese Gemeinschaft feiern. Das Abendmahl ist genau dieses Element. Jesus hat ja zwei Rituale angeordnet. Das eine ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. Und das Abendmahl ist genau das, wo es um die Gemeinschaft geht. In einem Text im ersten Korintherbrief, da kritisiert Paulus sogar das und sagt, ey, mit was für einer Haltung kommt ihr zum Abendmahl? Verachtet ihr die Gemeinde Jesu? Das Volk Gottes? Ja, wovon träumst du? Ich hätte da eine kleine Aufgabe für euch. Wer Lust hat, wer sich frei fühlt. Okay? Nach dem Gottesdienst suchst du dir einen oder zwei Partner. Mit diesen Partnern telefonierst du in der kommenden Woche. Du kannst auch FaceTime oder ihr könnt auch einen Kaffee trinken gehen, wie ihr wollt, oder ein Bierchen trinken gehen. Alles erlaubt. Okay? Mettbrötchen darf auch dabei sein. Alles gut. So, und dann tauscht euch mal darüber aus. Dass wir ins Gespräch kommen darüber. Dass wir so ins Gespräch kommen, dass eine Dynamik entsteht. Dass eine Dynamik entsteht, die unsere ganze Entwicklung einen richtig kraftvollen Schritt weiterführt. Und wir dann am Ende des Jahres sagen, wow, das war ein fantastisches Jahr. Ein starkes Wir. Einladung. Und das ist das Netzwerk, was wir brauchen. Wir wünschen uns, dass Menschen in diese Verbindung mit Gott kommen und dieses Wow-Erlebnis haben. Dieses Wow, Gott liebt mich. Bekehrung nennen manche das. Aber manchmal denke ich nach über den Petrus und die Jünger, so nach der Auferstehung, wo Jesus die Leute rausgeschickt hat, so, fahrt nochmal raus. Und die sagen, Mensch, wir haben so viel Anstrengung schon unternommen, hat nichts gebracht. Kommt uns bekannt vor, gell? Und dann sagt er, so, fahrt nochmal raus. Und dann waren so viele Fische, dass die Netze anfingen zu reißen. Und weißt du was? Ich glaube an ein starkes Netzwerk von Beziehungen. Und ich wünsche mir für uns, dass wir ein so starkes Netzwerk haben, dass unsere Netze nicht reißen können. Das ist mein Traum. Und ich möchte dich einladen, diesen Traum mit mir zu träumen. Wovon träumst du? Und jetzt feiern wir das Abendmahl. Und ich habe es schon gesagt, das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Und ihr beiden könnt schon kommen. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Und es symbolisiert etwas. Nämlich, wir nehmen Brot und Wein zu uns. Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es, denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und nicht nur das Recht, sondern er zeugte sie durch seinen Geist. Verstehst du das? So richtig verstehen kann man das gar nicht. Das ist einfach zu groß. Und weil das so schwer zu verstehen ist, hat Gott uns dieses Abendmahl geschenkt, wo wir genau das nachvollziehen können. Wir nehmen das Brot als Symbol für den Körper den Leib und das Leben von Jesus, das Jesus gegeben hat, um dich zu versöhnen mit Gott. Wir nehmen den Traubensaft und wir trinken ihn als ein Symbol dafür, ich nehme Jesus auf in mein Herz und in mein Leben. Und das Blut ist ein Symbol für Leben. Für Lebenskraft. Und wir feiern genau diese beiden Dinge. Wir feiern es im Abendmahl, dass wir versöhnt sind mit Gott. Wir Wir empfangen als zweites sein Leben und seine Liebe. Und sein Leben und seine Liebe zu empfangen bedeutet, ich empfange auch Heilung. Ich empfange Versöhnung. Ich empfange, dass mein Leben wieder ausgerichtet wird auf Gott. Und ich möchte dich hier heute Morgen einladen, dieses Abendmahl genau in dieser Haltung, mit diesem Geist, dich einzunehmen. Und wenn du hier bist heute Morgen und du kennst diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott nicht, dann möchte ich dich einladen, du darfst das Abendmahl nehmen, wenn du dich entscheidest zu sagen, ja. Und es gleich so, das ist doch eine tolle Gelegenheit, ne? Und gleich so ganz praktisch zu tun. Jesus, ich nehme dich auf in mein Herz. Jesus, ich will dich aufnehmen in mein Leben. Ich will, dass mein Leben dir gehört. Ich will dir dienen. Und ich will diese fantastische Familienkultur, sprich Gemeinde, mitbauen. Gott segne euch.